Kontal, das hier auf dem Büchertisch liegt. Das ist also eine sehr feine, ganz neue Edition, erschienen im Henssler Verlag, über diese Gemeinde. Da lesen wir hinten auf der Umschlagseite: In ihrer Ordnung, nämlich in der Ordnung dieser Gemeinde, spiegelt sich das Gemeindeverständnis des schwäbischen Pietismus, insbesondere der Gedanke des Priestertums aller Gläubigen, Luther. Die Gemeinde, Korntal, hat wesentlich zu der bald einsetzenden Gesundung der Landeskirche in Württemberg beigetragen. Idee, Geschichte und Wirklichkeit sind auch heute nachdenkenswert. Also das Buch kostet nur 14,95 Mark und es ist sehr interessant geschrieben. Ich darf es doch ein wenig empfehlen. Es sind einige Fragen noch auch an mich herangetreten und die will ich kurz beantworten. Und wenn weitere Fragen da sind, darf ich bitten, sie nachher gleich zu stellen, ehe wir weitermachen. Da ist zum Beispiel die Frage: Habe ich nicht einen Fehler gemacht? Es müsste doch Brüdergemeine heißen. Es heißt also nicht Brüdergemeine, sondern echt, wie ich sagte, Brüdergemeinde. Und das ist eben nun das, was uns manches Mal verwirrt. Es gibt so viele ähnliche Gemeinden mit dem Namen Brüdergemeinde, Brüdergemeine, und unter der Flagge Brüdergemeinde marschieren noch viele verschiedene Gruppen von Christen. Also Brüdergemeine, das ist die Gemeinde von Herrenhut, die also Zinzendorf gegründet hat, der 1760 ja gestorben ist und der dort in Herrenhut sein Werk hatte und das ja sehr viele Ableger hatte, auch zum Beispiel in Königsfeld. Man hat auch irgendwie die Frage gestellt, ja, wie ist denn das Königsfeld und Korntal? Ich habe gesagt, Königsfeld war auch damals noch in Württemberg und war das Vorbild für die Gründung von Korntal. Aber es hatte eine ganz andere Wurzel. Königsfeld ist 1806, so wie ich orientiert bin, gegründet worden und war doch auch räumlich ziemlich viele Kilometer weg von Korntal. Es war eine ganz andere Stiftung und man hätte das unmöglich zusammenfügen können. Auch die Leute, die nach Korntal gingen, die hätten nie nach Königsfeld gehen können.
Da
ja, es ist also natürlich schon auch ein sachlicher, es ist eine ganz andere Gruppe, gell? Es gibt ja hier die Gemeinde in Langensteinbach und dann gibt es die Gemeinde von der Hofackerkirche in Stuttgart zum Beispiel. Manche gehen vielleicht dorthin. Das sind zwei ganz verschiedene Arten von Gemeinden. Natürlich, sie haben dasselbe Ziel, denselben Herrn, aber wir müssen schon einmal zugeben, dass er auch kleine Akzent oder kleine Verschiedenheiten in den Schwerpunkten vorhanden sind. Also das ist nun einmal so in der Gemeinde Jesu, da ist nicht alles ganz genau gleich. Da gibt es verschiedene Couleurs, wie man sagt. Ja, ja nun, das ist eben zunächst einmal der Name. Die Herrenhuter haben es Gemeine genannt, das ist älter. Und das ist ja viel später entstanden, damals sagte man Gemeinde. Warum sie damals Gemeine? Das lag eben schon in der Sprache, ja. Das lag in der Sprache, ja. Das habe ich also noch nicht untersucht. Das werde mal das sorgfältig zu untersuchen. Aber es ist eine sprachliche Frage, gell? Gemeine. Also Luther hat ja auch Gemeinde. Wie der das genau untersucht hat. Ich meine, das war ja in einer ganz anderen deutschen Gegend, wo man anders gesprochen hat.
Dann hat ja. Korntal hat sich Königsfeld als Vorbild genommen.
Ja, in der.
Hat dann nicht die gleiche.
Ja, so ist es. Ganz richtig. Nicht die, das ist eine ganz andere Trägerschaft. Das ist so, also will ich es mal ganz primitiv darstellen. Die Japaner sind eines Tages nach dem Krieg nach Deutschland gekommen und haben die deutsche Wirtschaft als Vorbild genommen. Aber sie wurden dann nicht angegliedert an die deutsche Wirtschaft. Sie sind zurück nach Japan und haben dort ihre Wirtschaft aufgebaut. Ein schlechtes Beispiel, aber Sie verstehen trotzdem, was ich sagen will. Das war nur eben ein Maß oder ein Bild, so könnte man es machen. Sie haben ja nach Wegen gesucht. Und vor allen Dingen war es deshalb ein Vorbild, weil Königsfeld unabhängig war. In Königsfeld wurde vom König Friedrich, Glaubensfreiheit gewährt, unabhängig vom Konsistorium. Und das suchte man. Und darauf hat man sich bezogen. Das, was die sich erlauben und was denen genehmigt wird, sagte man, sollte man uns eigentlich auch erlauben und genehmigen. Ja, das ist ja an und für sich logisch. Gell? Was also Königsfeld ist, das könnte auch uns gewährt werden von der Regierung. Das war ja immer die Frage, wird das erlaubt? Es muss ja von der Regierung erlaubt werden. So, also der Unterschied. Heute haben wir ja Bad Boll und Königsfeld. Das sind also die Ableger von Herrenhut. Und ich muss leider hier ganz bescheiden oder vorsichtig einfügen, dass Bad Boll und auch Königsfeld nicht mehr das sind, was sie waren, geistlich gesehen. Mehr will ich jetzt nicht mehr sagen. Gell? Es wäre gar nicht gut, wenn die Brüdergemeinde Korntal auf der gleichen Basis stünden. Aber mehr nicht. Heute hat Korntal, wie schon erwähnt, 9400 Einwohner etwa. Davon sind aber nur 900 eingetragene Glieder der Brüdergemeinde. Und von diesen 900 sind es nur 600 Korntaler. Und die 300 sind von Feuerbach und Degerloch und was weiß ich, von Stuttgart, von Ditzingen, von der Umgebung. Also es sind nur 600 eingetragene Mitglieder aus Korntal, in Korntal. Und die anderen, die gehören zu allen möglichen Kirchen. Da gibt es eine Christuskirche von der Landeskirche und so weiter. Ich darf noch einmal einige Dinge ergänzen im Blick auf die verbindliche Ordnung, die damals geschaffen wurde und die auch heute noch Gültigkeit hat. Als besonderer Brauch ist in der Gemeindeordnung, Paragraph sowieso, festgehalten, dass der Prediger in den Versammlungen in gewöhnlicher, anständiger Kleidung erscheint. Auch heute trägt der Pfarrer der Brüdergemeinde keinen Talar. Schon in der ersten württembergischen Kirchenordnung vom Jahre 1536 wird gesagt, dieweil wir den Schwachen zu willfahren jetzt und eine gute Zeit den Chorok an unseren Pfarrern und Kirchendienern Geduld, altes Deutsch, haben wir jedoch jetzt und für besser angesehen und wollen, dass sie nun fürohin in solchen Kirchenübungen den Chorok fallen lassen, daneben aber sonst allwege ehrsamlich und züchtig begleitet seien und so weiter. Das ist also schon in der Kirchenordnung 1536 festgehalten. Ja.
Da war ein ordinierter Pfarrer in
Also du redest jetzt wieder von, ich habe ja jetzt gerade im Moment von der Landeskirche gesprochen. Die sind also natürlich klar ordiniert. Jetzt zurück zur Sache in Korntal. Ja. Nach dem Gesetz muss es nicht sein, aber es ist de facto so. Also ich kenne im Moment keinen Pfarrer, der nicht Theologie studiert hätte und ordiniert wäre, wie alle anderen Pfarrer auch. Der also den ganz normalen Weg gegangen wäre. Das heißt, es war, glaube ich, auch in der Zeit ein Missionar, weil eben keine Pfarrer mehr da waren, als Pfarrer tätig. Das weiß ich jetzt nicht einmal ganz sicher, ob es auch Ausnahmen gab. Theoretisch könnte es auch Ausnahmen geben, von der Ordnung her. Jetzt die Hauptregel im Blick auf das äußerliche Verhalten der Gemeindeglieder. Das sittliche oder äußerliche Verhalten der Gemeindeglieder gründet sich auf die Hauptregel, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch, welche in der Gemeinde im höchsten Sinn in Ausübung gebracht werden soll. Man war also sehr bemüht, dass es nicht irgendwie zu einer Sekte wird. Korntal ist also ganz gewiss keine Sekte. Noch einige Gedanken, und das ist eben so interessant von ihrer Gemeindeordnung. Wer sich zu viel auf irdischen Erwerb legt und von seinem Einkommen zu wenig auf dürftige fließen lässt, hängt noch zu viel am Irdischen und taugt nicht in eine Gemeinde. Jedoch bleiben die Unterstützungen freiwillig, weil der eine schwächer als der andere und an Heiligungsgaben ärmer als an leiblichen sein kann. Gute Sätze. Haben wir es verstanden? Hervorragende Sätze, ja. Strenge Maßstäbe werden an Aufnahmesuchende gelegt. Also nicht jeder kann da rein. Auch wir wurden geprüft, obwohl wir schon längst bekannt sind. Ich war schon damals. Da wird zunächst untersucht, in welchem innerlichen und äußerlichen Zustand der Aufnahmesuchende sich befindet. Dann müssen vor der Aufnahme, jetzt kommt es interessant, alle Verbindlichkeiten, Bürgschaften abgewickelt sein. Es wird genau untersucht, was der Grund und die Ursache zu der Bitte um Aufnahme gewesen ist. Der Antragsteller muss glaubhaft darlegen, wie er sich in der Gemeinde zu ernähren getraue. Getraue ist ehrliches Wort. Schließlich muss er noch von der Gemeinschaft an seinem bisherigen Wohnort eine Bescheinigung bringen, dass man ihn dort entbehren könne. Das ist gut. Ja. Dass man ihn dort entbehren könne. Das ist brüderliche Liebe. Ich finde, das ist großartig. Dieses Zeugnis hat ein Mitglied des Auswärtigen Brüderkollegiums zu bestätigen. Dann wird in der Gemeinde über den Antrag abgestimmt. Steht nach dem allem nichts mehr im Wege, wird dem Aufnahmesuchenden das Privilegium selbst und die Gemeindeordnung deutlich vorgelesen. Das haben wir auch bekommen, diese Gemeindeordnung. Bevor wir aufgenommen wurden, hat das Nein, die sind nicht mehr, die sind ein wenig modernisiert, aber in den Grundzügen schon noch so. Ja. Ja. Der Aufzunehmende muss sich dann durch Unterschrift für sich und seine Familienangehörigen verpflichten, sich allen diesen Bestimmungen ohne Widerrede zu unterwerfen. Dann ist seine Aufnahme rechtsgültig und sie wird dem Oberamt angezeigt. Also wer dann dort aufgenommen ist, dessen Mitgliedschaft in der Kirche ist zurückgestellt, kann man sagen, auf Eis gelegt, er zahlt keine Kirchensteuer mehr, aber er ist trotzdem noch ein Glied der Kirche. Aber er ist nicht mehr aktiv beteiligt am kirchlichen Dienst. Für das Eheleben ist die Urgemeinde Vorbild. Die ersten Christen beobachteten nach der Kirchengeschichte bei der Wahl eines Ehegatten genau die Vorschriften des Gesetzes und alle Ehen, die in der Bibel verboten waren oder in der Führung des Christentums einen nachteiligen Einfluss hatten, waren ihnen verhasst und niemand heiratete eine ungläubige Person. Weiter, Kindererziehung soll nach dem Worte Gottes mit Gebet, Weisheit und Mäßigung und nicht mit leidenschaftlichen, zornigen Züchtigungen ausgeübt werden und so weiter. Ohne Genehmigung der Vorsteher und des Gemeinderats darf niemand Fremdgelder aufnehmen. Es wird eine gemeindeeigene Leihkasse errichtet, die in finanziellen Notlagen helfen soll. Und schließlich zum Punkt Gemeindezucht, ich nehme natürlich nur das Wichtigste. Es gibt Gemeindezucht, ohne aber diesen Begriff zu gebrauchen. Grundsätzlich beruft sich hier die Gemeindeordnung auf das der Gemeinde durch das königliche Privilegium eingeräumte Recht, unbotmäßige Gemeindeglieder aus der Gemeinde auszuschließen. Jedoch hat in diesem Fall die Gemeinde für anderwärtige Unterkunft zu sorgen. Das ist auch interessant. Er wird also nicht auf die Straße gesetzt, sondern die Gemeinde muss sorgen, dass er irgendwie einen Platz findet. Deshalb wird jedem Aufzunehmenden zur Bedingung gemacht, das Bürgerrecht am bisherigen Wohnort beizubehalten. Der Ausschluss ist aber das letzte Zuchtmittel. Bevor man zu diesem Mittel greift, wird zuerst ein solches Mitglied mit Ernst einzeln und hernach von sämtlichen Vorstehern und endlich von der ganzen Gemeinde ermahnt und verwarnt und so weiter. Führt das zu keinem Erfolg, wird der Ausschluss vom Abendmahl und nach diesem von den gottesdienstlichen Veranstaltungen verfügt. Wenn das auch ohne Wirkung ist, so meidet die ganze Gemeinde den Umgang mit einem solchen unwürdigen Mitglied. Wenn dies alles nicht hilft, hat die apostolische Regel, tut von euch selbst hinaus, wer da böse ist, einzutreten und es erfolgt der Ausschluss. Das war damals, ja, das will ich gerade mal übergehen zu den Dingen heute. Ja, so in den Grundzügen ist es schon, vielleicht wird es nicht immer so konsequent praktiziert, aber ich habe jetzt hier die Gemeindeordnung, wie es heute ist. Das war also ursprünglich. Wenn Sie das interessiert, nicht? Aber die Frage nach der Gemeinde ist ja eine sehr intensive Frage, gell? Man wird ja immer wieder gefragt. Und darum ist es schon interessant. Der Brüdergemeindeversammlung gehören alle Stimmberechtigten, also alle selbstständigen Mitglieder der Brüdergemeinde an. Durch die Brüdergemeindeversammlung werden grundsätzliche Entscheidungen über das Gemeindeleben getroffen. Das ist also A, die Brüdergemeindeversammlung, die Hauptversammlung. Alle Glieder gehören dazu und entscheiden mit. Oder entscheiden überhaupt. Zweitens, B, der
Brüder, nicht die Schwestern.
Heute sind es auch die Schwestern, ja. Ja, ja. Also wenn ich von Brüdergemeinde, das ist ja eine Brüdergemeinde, aber die Schwestern sind selbstverständlich gleichberechtigt. Brüderinnen. Ja, ja. Ja, nun, man muss sagen, der Paulus schreibt immer, brauchen wir es über das Thema uns nicht unterhalten. B, der Brüdergemeinderat. Der Brüdergemeinderat leitet die Brüdergemeinde nach der Grundordnung und den Beschlüssen der Brüdergemeindeversammlung. Dem Brüdergemeinderat gehören 10 von den wahlberechtigten Gemeindegliedern auf die Dauer von 6 Jahren gewählten Brüdergemeindegliedern an. Außerdem sind der geistliche Vorsteher, der weltliche Vorsteher und der Geschäftsführer der Brüdergemeinde aufgrund ihres Amtes Mitglied des Brüdergemeinderats. Das ist also das Parlament, wenn man aus weltlichen Ausdrücken gebraucht. Dann drittens, die Vorsteher. Das Amt der Vorsteher, also der Vorsteher, geht auf das königliche Privilegium von 1819 zurück. Der geistliche Vorsteher ist identisch mit dem Pfarrer der Brüdergemeinde. Ihm sind nach der Grundordnung mehr die inneren Aufgaben, dem weltlichen Vorsteher mehr die rechtlichen und wirtschaftlichen Aufgaben anvertraut. Diese beiden Vorsteher werden für die Dauer von 10 Jahren gewählt von der Plenumsversammlung. Es gibt dann auch Stellvertreter. Viertens, der Beirat, entsprechend der Ordnung in den Anfangszeiten, also es wird doch sehr sich bemüht, die Ordnung der Anfangszeiten nach Möglichkeit beizubehalten, wurde in die Grundordnung der Brüdergemeinde, die wurde 1957 neu formuliert, wieder die Institution des Beirats aufgenommen. Das sind außerhalb von Korntal wohnende, namhafte geistliche Persönlichkeiten, die geistlich auf demselben Boden stehen wie die Brüdergemeinde. Der Beirat soll die Brüdergemeinde besuchen, sich ein Bild von ihrem inneren und äußeren Zustand und dem ihrer Werke verschaffen und sie beraten oder äußeren Stand. Ist also, finde ich, sehr gut, dass also das nicht so eine Sondersache wird, sondern immer eine Kontrolle von anderen Christen von außerhalb auch vorhanden ist. Weiter, fünftens, die Finanzen, das interessiert manche auch. Die Brüdergemeinde erhebt von ihren Gemeindegliedern einen Gemeindebeitrag, dessen Höhe in das Ermessen des Gemeindeglieds gestellt ist. Also es soll, so hat man uns gesagt, entsprechend dem Beitrag, den man in der Kirche gibt, also Kirchengesteuer, entsprechen. Und man hat dann auch absolut offene Zahlen vor sich. Kürzlich war so eine Gemeindeversammlung, da wurde ganz offen über Einnahmen und Ausgaben gesprochen. Und da hat man gemerkt, man muss schon in die Tasche greifen, um all die Verpflichtungen erfüllen zu können, die da sind. G, Gemeindeleben, schließlich sechstens, die evangelische Brüdergemeinde Korntal ist trotz ihrer zahlreichen Gemeinde- und Jugendkreise und Hauskreise, gibt es ja en masse, Gebetskreise, nicht zersplittert. Mittelpunkt und Sammelpunkt für alle diese Kreise und für das gesamte kirchliche und diakonische, das diakonische Leben ist ja sehr ausgeprägt, der Brüdergemeinde sind die Gottesdienste am Sonntagmorgen. Hier treffen sich die Gemeindeglieder aus dem Ort und so weiter, auch Freunde aus der Umgebung. Viele Leute von der Umgebung kommen ständig nach Korntal, um dort den Gottesdienst mitzuerleben. Die Mitarbeiter aus den Heimen und die alten und jungen Heimbewohner. Hier kann man einander begegnen. Und dann anschließend nach dem Gottesdienst sind viele kleine oder größere Gruppen im Gespräch und da tauscht man sich dann aus. Es gibt zwei Gottesdienste morgens um 8:30 Uhr und dann um 9:45 Uhr. Wenn Sie mal in der Nähe sind, lade ich Sie ganz herzlich ein. Es ist schon ein Erlebnis. Ja, da kommt noch manches über die Stunden und Bibelstunden und so weiter. Besonders ist man engagiert in der äußeren Mission. Das werde ich ja dann auch noch ein wenig klarlegen. Die Gemeinde hat, wie wir jetzt feststellen, zwei Schwerpunkte. Erstens, also zunächst mal vor dem, das Ziel der Gemeinde ist nach wie vor bereit zu sein auf die Wiederkunft Jesu. Amen, ja, komme bald, Herr Jesu, Amen, ja, ich komme. Steht ganz groß vorne auf der rechten Seite vom Besucher her und auf der anderen Seite, Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses. Also Heiligung und Zurüstung, das sind die geistlichen Ziele. Nun, die zwei Schwerpunkte, erstens die Werke der inneren Mission und zweitens die Werke der äußeren Mission. Innere Mission, als Folge der napoleonischen Kriege und der Hungerjahre 1817, streunten in Süddeutschland viele, viele arme, verwahrloste Kinder herum. Sie mussten sich mit Betteln und Kriminalität durchs Leben schlagen. Hoffmann, der Gründer, sah die Not und beschloss zunächst auf eigene Rechnung, eine Anstalt zu gründen. Arme, verlassene und verwaiste Kinder sollten unentgeltlich zur Erziehung aufgenommen werden. So entstand schon im Jahre 1823 die Kinderrettungsanstalt, heute heißt es das Hoffmannshaus. Bis heute ist das ein ganz großes Werk. Meine Schwester ist Eidlinger Diakonissin, die arbeitet auch dort bei den Kindern. Der Ansturm von solchen Kindern riss nicht ab, so wurde ein zweites Haus für kleine Kinder unter 6 Jahren 1829 gegründet. Aus ihr ist das heutige Kinderheim Flattichhaus hervorgegangen. Also meine Schwester arbeitet dort im Flattichhaus. In den folgenden Jahren entstand dann in ganz Württemberg eine Rettungshausbewegung. Bis 1845, also 1845, waren es 22 Rettungshäuser in Württemberg, alle aufgrund dieser Initiative in Korntal ins Leben gerufen. Und das größte dieser Rettungshäuser war das Korntaler Rettungs- oder Kinderhaus. Dann entstanden auch Altenheime und ein ganz großes Gemeindegasthaus wurde auch betrieben. Um der Zeit willen will ich darüber mal jetzt heute Abend nichts sagen, aber Sie können alle diese Dinge in diesem Büchlein nachlesen. Aber noch etwas Interessantes, und das ist, betrifft mich auch persönlich, weil ich dort 6 Jahre tätig war. In den folgenden Jahren nach der Gründung, wir erinnern uns 1819, war das Verlangen immer größer von vielen, vielen Christen nach Korntal zu ziehen. Aber das war nicht möglich. Warum? Die haben gar keinen Platz gehabt. Württemberg ist doch immerhin auch damals schon ein großes Land gewesen und alle Württemberger Christen passten nicht nach Korntal. Das ist also ganz klar. Und die Kirche war damals in keinem guten Zustand. Was tun? Und so hatten viele stark das Verlangen, irgendeinen Weg zu finden. Und nun kommt das Nächste. Was tun, habe ich gefragt. Man suchte neue Möglichkeiten. Ohne ihr Zutun wurde der Gemeinde zwei Liegenschaften angeboten, die für die Gründung neuer Gemeinden im Sinne der Korntaler Gemeinde geeignet erschienen. Man dachte, man muss neue Gemeinden gründen. Die eine war das kleine Hofgut Leinfelden bei Ensweihingen und das andere waren Höfe bei Sulzbach. Man hat an den König geschrieben, an die königliche Regierung, mit der Bitte um Erlaubnis, neue Gemeinden gründen zu dürfen. Aber es kam eine Absage. Also die Regierung hatte es für nicht ratsam gehalten, weitere solche Gemeinden zu erlauben. Sie haben sicher Angst gehabt. Doch die Regierung hatte ein Auge geworfen, besonders der König Wilhelm, auf einen Platz in Oberschwaben, der sozusagen noch total verwildert war, wo Urwald war oder einfach nicht kultiviert. Die Abtrocknung einer sumpfigen Fläche, die Urbarmachung eines noch nicht zur Kultur gebrachten Distrikts in Württemberg. Und die Regierung, besonders ihre Majestät, König Wilhelm, hatte ich höchstpersönlich ihre Vorstellungen. Und zwar hat das Könighaus als Entschädigung für große Besitzungen, die dem Napoleon gegeben wurden, Sumpf- und Moorgebiete bekommen am Rand von Württemberg. Und das war das Gebiet, ja, Lengenweiler Ried. Das ist da hinter Ravensburg, Pfungen, Ilmensee, dieses Gebiet. Lengenweiler Ried. Das war dem König ein Dorn im Auge. Und er wollte unbedingt, dass dieses Gebiet auch kultiviert würde. Er hat es den Nachbarorten angeboten. Dort gibt es Pfungen und Esenhausen und so weiter. Ich kenne das Gebiet sehr gut. Und sie haben wohlweislich abgelehnt. Sie haben gesagt, das Ried können wir nicht übernehmen, weil das eben sehr problematisch war. Und nun kam dieses Gesuch der Korntaler dem König sehr entgegen. Und so wurde Hofmann ins Schloss nach Stuttgart beschieden und dort wurde ihm das Angebot des Königs eröffnet. Die Gemeinde Korntal wird aufgefordert, Abtrocknung, Kultivierung des Lengenweiler Moosriedes zu übernehmen. Und die Gemeinde könne dann entsprechend von Korntal dort eine neue Zweigniederlassung gründen. Der König hatte dafür zugesichert, dass die neue Kolonie dieselben Privilegien und Freiheiten genießen solle wie Korntal und dass ihr 10-jährige Steuer- und Abgabefreiheit bewilligt wurde. Man hat gewarnt, was man warnen konnte. Und zwar zu Recht. Aber der Hofmann setzte sich über alle Bedenken hinweg und am 7. Oktober 1823 unterzeichnete er die Übereinkunft, nachdem eben ein Teil der Leute, die nach Korntal wollten, dorthin gehen, in dieses Riedgebiet. Etwa 70 Männer zogen hinauf ins Oberland und begannen mitten im Winter am 8. Januar 1824 mit den ersten Kultivierungsarbeiten. 4 Monate lang hausten sie zusammen in einer elenden Bretterhütte und bekamen ihre Kleider, wenn sie abends oft durchnässt, kaum mehr trocken und so weiter und so weiter. 40 Familien entschlossen sich dann, nachdem das Allergröbste fertig war, an diesen Ort zu ziehen, der den Namen des Königs führen sollte, Wilhelmsdorf. Ja, und Wilhelmsdorf war sozusagen meine erste Liebe, wenn man so will. Nach meiner Zeit in der Kirchenmusikschule Esslingen wurde ich nach Wilhelmsdorf berufen. Ich war dort 6 Jahre Erzieher, Musiklehrer und Organist, Chorleiter in Wilhelmsdorf. Diese Leute von Wilhelmsdorf waren zum größten Teil arme Leute, Und sie haben nun versucht, diesen Torfboden, der ganz schwer zu bearbeiten war und fast unfruchtbar war, zu bearbeiten. Die nächste Schwierigkeit war, es war alles katholisch und sie haben sie natürlich nicht gerne sehen. Und so kam es zu einer furchtbaren Not. Und bis zum Sterben hat der Gründer, nämlich Hoffmann, diese Not nur ganz schwer getragen. Zur Zeit des Todes von Gottlieb Wilhelm Hoffmann war die Situation dort in Wilhelmsdorf derartig verfahren, hatte die Verschuldung ein solches Maß erreicht, dass Wilhelmsdorf und dem für Wilhelmsdorf bürgenden Korntal der Gans drohte, also Konkurs drohte, der finanzielle Ruin. Auf dem Sterbebett schrieb Hoffmann noch mit seinen Fingern auf die Bettdecke Wilhelmsdorf. Aber Gott erbarmte sich und ein ganz energischer Mann namens Johannes Dauer, heute gibt es eine Johannes-Dauer-Straße in Korntal, hat dann die Sache neu organisiert. Sie haben dann alles Mögliche getan und sie haben auch von vielen pietistischen Kreisen in Württemberg Geld bekommen und so erholte sich, nachdem der Johannes Dauer energisch durchgegriffen hatte, Einzelheiten kann ich jetzt nicht erwähnen, erholte sich Wilhelmsdorf, es erfolgten zahlreiche Anstaltsgründungen. Sie haben den Grundsatz gesagt, wer selber am Untergehen ist, der muss denen helfen, die noch ärmer sind. So haben sie auch dort Rettungshäuser gegründet, sie haben Taubstummen aufgenommen und sie haben ein Gymnasium gegründet und eine Zinzendorf-Schule und das Hoffmannhaus. Ich weiß nicht, manche von Ihnen kennen wahrscheinlich Wilhelmsdorf. Wer war schon in Wilhelmsdorf, nur nebenbei? Ja, doch relativ wenige. Ja. Auf jeden Fall ist heute Wilhelmsdorf ein blühendes Gemeinwesen, aufblühend und wachsend. Allerdings haben sie geistlich auch große Probleme dort, aber das ist da dann wieder ein anderes Thema. Zwei Schwerpunkte habe ich gesagt, Innere Mission, das sind die vielen, vielen Anstalten und Rettungshäuser und Jugendhäuser und Schulen, Wilhelmsdorf, das Knabeninstitut, auch in Korntal. Sie haben einige hochbegabten Professoren und Erzieher gehabt und Korntal wurde dann fast weltberühmt, da kamen die Zöglinge von fast der ganzen Welt um in Korntal die hervorragende Erziehung zu genießen. Aber das nächste war die Weltmission. Missionarisch in Korntal und in die Umgebung einzuwirken, das ist bis heute ein wesentliches Anliegen der evangelischen Brüdergemeinde. Und ich kann wirklich bestätigen, das ist heute noch so. Es sind heute noch etwa 5 Missionare oder Missionsfamilien, dazu gehört eine Missionarin, die von Korntal ausgesandt wurden oder werden oder wieder werden und versorgt werden. Und dazu gehören noch eine Anzahl von anderen Kandidaten, sodass also da sehr viel getan wird für die Mission. Wer wissen will, wie missionarisch Korntal in der Vergangenheit war, er muss nur auf den alten Friedhof gehen und dort diese alten Gräber zu studieren. Die dort liegenden Pioniere der Mission, Samuel Hebbig aus Indien, ist dort beerdigt, Dr. Ludwig Krapf, Johannes Rebmann, Martin Flath, Äthiopien und so weiter. Die Deutsche Missionsgemeinschaft, das ist eine der größten Missionsgemeinschaften von ganz Deutschland, die DMG, heute Sitz in Sinsheim, wurde in Korntal gegründet. Und sie hält zusammen mit der Überseeischen Missionsgemeinschaft, ÜMG, früher China Inland Mission, jedes Jahr Missionswochen ab in Korntal, und zwar am 6. Januar ist dann der große Korntaler Missionstag. Da werden dann die Beziehungen zu allen möglichen Missionswerken sichtbar. Seit Sommer 1984 gibt es eine besondere Beziehung zu den evangelikalen Missionen in Deutschland durch die Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen und dem früheren Internat Blumhardthaus. Das ist die Freie Hochschule für Mission. Das sind viele Studenten aus der Schweiz, aus Deutschland und so weiter, die auch schon in der Mission waren und studieren dort weiter und können jetzt auch einen echten akademischen Grad erwerben. Und heute ist es ja so, in vielen Ländern draußen, auch in der dritten Welt, können die Missionare nur arbeiten, wenn sie einen Nachweis haben von einem Studium, wenn sie einen akademischen Grad nachweisen können. Und das können sie dort bekommen. Das ist ein Zweigwerk von der Columbia Universität in den USA. Der Missionsbund Licht im Osten, kennen Sie wahrscheinlich auch zum Teil, er ist nach dem Ersten Weltkrieg gegründet worden. Er hat seinen Sitz auch in Korntal seit 1956. Und das sind dann auch immer ganz große Missionsfeste mit vielen Besuchern aus Russland. Erst kürzlich haben wir ein solches, vor ein paar Monaten, Missionsfest erlebt und das war ein gewaltiges Erlebnis. Es gibt auch den deutschen christlichen Technikerbund, der auch sehr missionarisch wirksam ist. Das sind also alles große, wichtige missionarische Aktivitäten, ausgehend und beheimatet in Korntal. Heute, nach 176 Jahren etwa, ist Korntal immer noch durch seine einmalige Geschichte, durch seine besondere Gemeindeordnung ein Modell. Und viele Christen kommen und suchen dort Hilfe oder wollen aufgenommen werden. Auf der anderen Seite aber ist die Gemeinde keine Gemeinde von Heiligen. Biblisch schon, denn jeder, der in Christus ist, ist ein Heiliger. Aber dem Zustand nach gibt es da auch wie überall manche Not. Aber das gehört einfach dazu. Gott schenkte aber immer wieder echte priesterliche Menschen in Korntal, auch Originale. Und wir sind jetzt sehr dankbar, dass seit einigen Jahren ein junger Pfarrer namens Michael Wanner, wir sind ja heute durch Neuenbürg gefahren, von der Gegend kommt, glaube ich, die Frau Wanner, wenn ich mich nicht irre. Also mindestens hat der Herr Wanner und seine Frau sich hier gefunden. Das ist also wieder eine Wurzel ganz stark in der Langensteinbacher Höhe. In diesem neuen jungen Pfarrer, er ist erst 38, hat die Gemeinde in Korntal einen geistlichen Führer erhalten, der voller Ideen ist und missionarisch überaus wirksam ist. Das war auch der Mann, der den Anstoß gab zu unserer Übersiedlung nach Korntal, das in Klammer letzten Jahres. Es gibt einige interessante Hefte. Ich habe hier noch zwei mitgebracht. Die Evangelische Brüdergemeinde Korntal. Die zwei Hefte kosten nichts. Ich lege sie mal dorthin. Man kann weitere natürlich bestellen in Korntal. Und es gibt vor allen Dingen, wie schon erwähnt, dieses interessante Buch, die Evangelische Brüdergemeinde in Korntal. Es ist sehr interessant, ein hochinteressantes Stück der neuesten Kirchengeschichte und Gemeindegeschichte, wie durch manche Not und Anfechtung hindurch Gott einfach seine Gemeinde baut. Das heißt, ich habe hier noch ein weiteres, also drei von diesen Heften. Gut, ich möchte schließen mit einem Wort aus 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Der Gott aber des Friedens heilige euch durch und durch, dass euer Geist ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden, unsträflich auf die Ankunft unseres Herrn Jesu Christi. Das ist das Ziel dort. Aber wie erreichen? Korntäler werden es nicht erreichen. Wir erreichen es auch nicht. Aber dort steht als nächstes Wort: Getreu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Und das ist auch für mich ein großer Trost. Er hat dieses Werk angefangen und was er angefangen hat, das wird er auch zum Ziel führen. Auch trotz aller menschlichen Unzulänglichkeit. Und nun habe ich noch einige Bilder hier. Ja, wir können jetzt noch ein paar Fragen stellen. Ja.
Ja.
Na, dann gucken Sie mal.
Ja. Dass die also gar nichts mit Kontakt zu tun haben.
Ja, so ist es ja. Brüdergemeinde ist halt nun ein naheliegender Name für Christen, die nach dem Vorbild der Apostelgeschichte leben wollen als Brüder und Schwestern. Und so kamen zu verschiedensten Zeiten in verschiedensten Orten Menschen zusammen und suchten Namen. Sie wollten nicht den Namen von irgendeinem Gründer nehmen, sondern sie sagten, wir sind schlicht eine Brüdergemeinde. Brüdergemeinde ist einfach der Name, man könnte auch sagen Christengemeinde, nicht? Für Christen, die gemäß der Heiligen leben wollen. Und es ist natürlich von außen her oft sehr schwierig zu verkraften, warum die nicht sich zusammentun. Nun, es gibt ja eine Allianz, gell? Und die Brüdergemeinde ist auch in der Allianz. Und in der Allianz, da sind ja alle die möglichen Kreise zusammengefasst und finden sich auch. Eines der ganz wesentlichen Grundstücke der Ordnung von Korntal ist, eben mit allen Brüdern und Schwestern, welcher Farbe sie auch angehören, Gemeinschaft zu haben, wenn es nicht eine Irrlehre ist. Es gibt also Brüdergemeinde von Herrenhut und die Darbisten, die offenen Brüder, die geschlossenen Brüder und weiß nicht, was es alles gibt. Alles Mögliche. Aber das ist der Name eigentlich nur die Art und Weise der Christen. Es wollen Christen sein, die nach dem Worte Gottes leben. Nicht? Ja.
Gehört die Ludwig-Hof-Acker-Vereinigung auch in den Kreis, weil die da in Korn waren?
Ihren Sitz haben, ja, und jetzt der Prälat Schäffbuch auch dorthin gezogen ist, eine sehr gute Frage. Der Sitz der Ludwig-Hof-Acker-Gemeinde ist in Korntal, darum ist er dorthin gezogen. Aber das ist völlig unabhängig von Korntal. Das ist ja eine landeskirchliche, für ganz Württemberg sich ausdehnende Vereinigung von evangelikalen Pfarrern und was es halt ist, gell? Hofacker-Konferenz ist immer das Zentrum. Hofacker-Gemeinden ist nicht, in keinesfalls gleich Korntaler Brüdergemeinde. Absolut nicht. Brüdergemeinde gab ihnen nur Herberge und Raum. Büro ist dort. Und Pfarrer. Ja, Hanno ist natürlich geistliche Beziehungen da. Das ist klar. Aber es könnte ja auch woanders sein, ja. Das ist eigentlich vielleicht auch mehr technisch bedingt. Dort haben sie halt einen Unterschlupf gefunden. Sie brauchen ja irgendwo einen Ort, wo sie auch angemeldet sind. Könnte ja auch in Esslingen sein oder wo. Ganz gewiss. Gibt es noch vielleicht weitere Fragen? Wenn nicht, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt diese Dias anschauen. Ja, das ist also Alt-Korntal, so wie es ungefähr im Jahre 1819 war. Ich habe ja schon gestern erzählt, 11 Kilometer weg von Stuttgart, 11 Kilometer weg von Leonberg. Korntal, da war dieses Rittergut, teilweise dem Grafen Görlitz da gehörend und so weiter, das dort gekauft wurde. Und das ist also dieser Saal, der dann im November 1819 schon eingeweiht wurde. 1000 Sitzplätze, weil so viele Leute kamen. Das ist der Saalplatz. Und da, gleich dahinter ist das alte Gemeindegasthaus, wo der Gründer Hoffmann lange wohnte. Das ist jetzt auch heute noch ein großes Gemeindegasthaus oder Landschlösschen genannt. Man hat diesen Platz sogar Schlossplatz genannt eine Zeit lang. Und da oben, das ist das Besondere, ist eben das Zeichen nicht ein Kreuz, nicht ein Hahn, sondern das Lamm nach Offenbarung 5. Das Lamm, das erwürget ist. Und das ist nun dieser Brief, das Privilegium. Wilhelm von Gottes Gnaden, König von Württemberg. Und da ist es also alles geschrieben, 22. August 1819. Wilhelm, sehen Sie die herrliche Unterschrift von unserem König. Da gab es noch keine Computer, nicht einmal Schreibmaschinen, wurde alles so wunderschön geschrieben. Heute kund zu wissen. Der spricht ja in der Majestätik Pluralis, also wir, König von Württemberg, ja. Majestatis, ja. So ist es. Ich kann es also von hier aus nicht lesen, aber ist auch nicht so wichtig. Königliches Siegel mit ihrem königlichen Gruß, Stuttgart und so weiter. Und das ist unser lieber Wilhelm mit den schönen blauen Augen. König Wilhelm der Erste. Schon ein sympathischer Mann, nicht? Ich heiße Gerhard Wilhelm, darum ist er mir besonders sympathisch. Das nur nebenbei. Ja, und Wilhelmsdorf war ich auch 6 Jahre, und Wilhelmsdorf hat ja den Namen von ihm. Jawohl. Und das ist noch einmal dieses Osterlämmchen da oben auf diesem Turm. Es gibt eine Brüdergemeindezeitschrift, wie es ja überall, und das heißt dort das Türmle. So heißt der Name dieser Zeitschrift, wo die kirchlichen Nachrichten kommen. Und da haben wir es, das Türmle. Und das ist das Lamm mit dem Siegeszeichen, das Siegeslamm aus Offenbarung 5. Und das ist dieser Hoffmann, der Notar von Leonberg war und der Gründer war, der Gemeinde, ein überaus tatkräftiger Mann, der von diesen verfolgten Schlesiern abstammt, sehr klug. Einer seiner Söhne war ja der Gründer der Templer. Der Templerorden ist ja dann nach Palästina gegangen und hat dann dort gesagt, man muss nach Palästina, um den Herrn zurück zu erwarten. Aber es gab dann große Spannungen und der Gründer des Brüderbundes, das war der Johannes Seitz, der gehörte zuerst diesem Templerorden, also den der Sohn von diesem Mann gegründet hat. Und dieser Templerorden ist dann theologisch abgeglitten, die haben die Taufe verworfen und so weiter und so weiter. Und dann wollte Johannes Seitz nach Amerika ausreisen, weil er da einfach nicht mehr bleiben konnte. Und dann haben sie ihn dringend gebeten, doch den Brüderbund zu gründen. Das ist also da, wo ich dann hingehörte, der Württembergische Brüderbund. Später, zuerst war es in Sachsen und in Norddeutschland mehr. Und dann entstand ja der Württembergische Brüderbund. Friedrich Hensler war lange Jahre Vorstand. Und es gehören heute ungefähr 50 Gemeinschaften dazu. Und der Hauptschwerpunkt ist neben der Gemeinschaftsarbeit die Freizeitarbeit. Ich glaube, sehr viele von Ihnen waren schon irgendwann mal bei einer Freizeit vom Württembergischen Brüderbund. Das ist also Hoffmann. Und das ist sein Wort, das ich gestern schon zitiert habe. Wir warten, beten und bereiten uns, wie wenn der Herr morgen käme. Die Erwartung ist lebendig, aber nüchtern. Pflanzen bauen und wirken auf Erden, wie wenn es noch 1000 Jahre sofort ging. Gucken Sie mal diese herrliche Unterschrift an. Gottlieb Wilhelm Hoffmann. Wer ist das? Das ist der, der in diesem Begräbnisgarten, man darf nicht sagen Friedhof, Begräbnisgarten, Samuel Hebbig, ja, der ist dort beerdigt. Ja, wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, dann würde ich vieles von seinem Leben erzählen. Also ich habe einige ganz interessante Dinge. Wollen Sie mal eine Story von ihm hören? Kurzer Zeit. Ist also, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich... Das andere Licht brauche ich nicht. Ja. Also er hat ja unglaubliche Sachen gemacht. Samuel Hebbig. Ich fange mal gerade bei der Sache an. Er wollte dort den Soldaten, dort in Indien, das Evangelium predigen. Als der alte Mann die Straße entlang ging, sah ihn ein Major kommen. Er rief seinen Diener und sagte diesem, wenn der Patre am Ende in sein Haus kommen sollte, dürfe er ihn nicht hereinlassen. Patre, gleich Samuel Hebbig. sondern solle ihm sagen, der Major sei nicht daheim. So hat er Angst gehabt, der englische Major, war ja die englische Besatzung in Indien. Es scheint, dass Hebig den Major auch gesehen hatte, denn auf einmal steuerte er, nämlich Hebig, auf dessen Haus zu. Der Bursche stand in der offenen Tür und sagte, Patre, Sahib, also Lehrer, muss nicht hereinkommen, Master, der Major, nicht zu Haus. Doch, er ist hier, erwiderte Hebig. Nein, nein, er ist nicht zu Haus. Patre Sahib muss nicht hereinkommen. Den Burschen zur Seite schieben, trat Hebig ins Haus. Er ging in das eine Zimmer, der Major war nicht dort. Er ging in ein anderes, fand auch da den Mann nicht. Er sah in die Schlafstube und ging ins Esszimmer. Aber nirgends konnte er das edle Wild entdecken, dem er nachjagte. Es war ein Seelengewinn der Sondergleichen. Zuletzt kehrte er in das erste Zimmer zurück, wo ein großes Sofa stand, das mit einer langfransigen Borte verziert war, deren Fransen bis an den Fußboden hingen. Sich bückend erspähte Hebig den Offizier unter dem Sofa, wo er sich versteckt hatte. Kommen Sie hervor, Sie Feigling! Rief er. Der Major kroch unter dem Sofa hervor und stand vor dem Gefürchteten, vor dem da. Sie Feigling, setzen Sie sich! Der geheimnisvolle Einfluss Hebigs zwang ihn auch zum Sitzen. Hören Sie Gottes Botschaft, Sie Feigling! Nun predigte er diesem Mann ernstlich die Unmöglichkeit, sich vor dem allsehenden Auge Gottes verbergen zu können. Wo Adam zu kurz kam, sagte er ihm, haben Sie gar keine Aussicht zu entrinnen. Sie müssen sich bekehren von all Ihren Sünden. Und bald kniete dieser Offizier mit Samuel Hebig nieder und rief zu Gott um Vergebung. Er wurde ein mutiger Bekenner Jesu. Er hat sich klar bekehrt. Und noch eine ähnliche Sache, ja, da hat er auch einen Major besucht von dieser englischen Besatzung. Er kam also rein, nach etlichen Augenblicken des Schweigens sagt er zum Major, nehmen Sie das Buch herunter. Der Major selber berichtet, ich ging durch das Zimmer und stand vor meinem Bücherbrett. Ich hatte nicht nötig zu fragen, was für ein Buch. Da waren Gedichte, ich wusste, es war keins davon. Wahrheit begehrte und mir kam der Gedanke, dass ich sie verachtet hätte. Da waren Reglementsbücher, technische Werke, all das wollte der Besucher sicher nicht. Ich brachte, aber in einer vergessenen Ecke war meine Bibel, ein Buch, das zur Ausrüstung jedes englischen Offiziers gehört. Ich hatte sie nie geöffnet, die Bibel. Jetzt versuchte es meine Hand. Ich brachte sie mit mir zu meinem Sitz nahe dem Tisch und schaute fragend zu Hebig hinüber. Er machte eine bezeichnende Bewegung und fuhr dann feierlich fort. Schlagen Sie das erste Kapitel des ersten Buches Mose auf und lesen Sie die ersten zwei Verse. Ich las laut, so der Major. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde ward wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Das ist genug! Schließen Sie das Buch, lassen Sie uns beten. Hebig kniete nieder und ich, sagt der Major, auch. Aber was er betet, weiß ich nicht. Etwas Fremdes war über mich gekommen, etwas Neues. Die Fragen brachten mich außer Fassung. Was muss ich tun, was brauche ich? Hebig stand auf, reichte mir ernst die Hand und ging, wie er gekommen war. Am nächsten Tag lag ich wieder untätig da wie Tag zuvor. Nur war ein befremdliches Verwundern über mich gekommen, eine Art Furcht. Plötzlich, der Schritt wurde gehört, dieselbe Weise wie gestern, draußen hinein in den Hof, über den Hof, durch die Vorhalle an der Tür, und da war Hebig wieder. Wieder stand ich auf, um einen guten Tag zu erwidern, wieder bin ich unbeholfen und verwirrt, wieder bewegt er mich zum Sitzen, und nach einem feierlichen Schweigen kommt wieder der Befehl. Nehmen Sie das Buch herunter! Wieder der Gang zum Bücherbrett, der unfehlbare Griff nach der Bibel. Ich nehme meinen Platz ein. Schlagen Sie das erste Kapitel des ersten Buches Mose auf und lesen Sie die ersten zwei Verse. Ich las wieder wie vorher. Und die Erde ward wüst und leer. Das ist genug. Schließen Sie das Buch. Lassen Sie uns beten. Diesmal hörte ich auf sein Gebet. Was war das für ein Gebet? Ich hatte vorher nie anders als aus einem Buch beten gehört. Dies war, wie wenn ein Mann mit seinem Freund redet. Er sagte dem lieben Vater alles über mich. Er bat ihn, mich zur Selbsterkenntnis zu bringen und so weiter. Und dann ging es weiter. Er las dann, der Geist Gottes schwebt auf dem Wasser. Und dann ist es mir so gegangen, die Schuppen des Stolzes, der Vorurteile, der Weltlichkeit fielen mir von den Augen. Es war eine große Hitzezeit, aber an die Hitze dachte er nicht. Er war bloß und entdeckt. Und schließlich, ich überspringe, wir knieten zusammen nieder und an diesem Tag betete ich zum ersten Mal frei aus dem Herzen, ohne Buch und dankte dem Herrn für das ewige Leben durch den Glauben an Jesus Christus. So gewann Samuel ewig diesen Mann für Jesus. Und so hat er viele, viele Menschen gewonnen. Hier habe ich auch noch hochinteressante Berichte, wie er mit Elefanten gekämpft hat und in einer Situation hat ihn ein, glaube ein Brahmanenpriester oder Hindu-Priester aufgehetzt und er hat gepredigt und er hat einen riesen Elefant auf diesen Hebich gehetzt und der hat furchtlos nicht reagiert und der Elefant, der wollte ihn einfach nicht angreifen, der hat sich gefürchtet vom Hebi und dann hat der Priester den Elefant gereizt und vorwärts getrieben, schließlich ist der Elefant wütend geworden, hat sich umgedreht und hat den Priester vor allen anderen zertrampelt, dass er tot war. Ja, unglaublich. Aber noch eine kleine letzte Story, er ging dann zurück von Indien. Er hat ein Häuslein, ein wunderschönes kleines Häuslein in Stuttgart bekommen. Er freute sich über die Güte seines Gottes. Als er nun sein eigenes Häuslein hatte und in Deutschland wieder sesshaft geworden war, versuchten einige Freunde, ihn zu einer Heirat zu bewegen. Sie sagten zu ihm, es ist nicht gut, allein zu sein für einen Mann wie du bist. Du bist nicht mehr stark und brauchst jemanden, der Tag und Nacht um dich ist, der für dich sorgt und dich liebevoll pflegt. Wir kennen eine Frau, eine energische und barmherzige Christin, die würde dir eine gute Gattin werden. Nach vielem Zureden ging Hebich schließlich zu der Wohnung der Betreffenden und ohne irgendeine Einladung fragte er sie bei Nabasch, willst du mich heiraten? Nein, niemals! Entgegnet sie. Gut, antwortet er, das bringt die Sache in Ordnung. Wir wollen nicht mehr weiter darüber reden. Er war sehr erfreut, dass dies das Ende aller seiner Ehepläne war. Und sein Grab finden Sie also, wie gesagt, in Korntal. Und das ist Ludwig Krapf, der Entdecker des Kilimandscharo, der ist auch dort beerdigt, ein ganz großer Missionar gewesen. Und das ist, ja, das gab der Rebmann, der auch dort in Kenia war. Mit Krapf zusammen haben sie den Kilimandscharo entdeckt und das waren also ganz große Leute der Mission. Er ist auch in Korntal beerdigt. Und das ist der Mann, von dem ich morgen Abend rede, einer der größten, vielleicht der größte Sohn Korntals überhaupt, Friedrich Traub. Welches Lied hat er gedichtet? Viele Lieder, sehr, sehr schöne Lieder hat er gedichtet. Jesus lebet, Jesus sieht, Halleluja, Amen. Werden morgen eine wahrhafte, aber eine unglaubliche Geschichte zu diesem Lied berichten. Friedrich Traub. Das habe ich fotografiert, habe ich gesehen. Jesus lebt dir zur Verfügung, mein Gott und mein Herr, auch von ihm. Sie können es ja selber lesen. Missionar und Liederdichter. Ist nur 33 Jahre geworden, aber ein Mann Gottes, wie es ganz wenige gibt. Und das ist auch dieser Friedrich Traub mit seiner chinesischen Kleidung, mit dem Zopf, dort in China. Und das ist heute nun der Saal, wo wir also am Sonntag im Gottesdienst sind. Das ist die Miranderstraße und da weiter hinten ist die Gartenstraße. Links, also von uns aus gesehen, ist das Landschlösschen und der Schlossplatz, wie es man geheißen hat, der Saalplatz und das Rathaus. Und das ist also diese Tafel an dem Betsaal. Sie können es ja selber lesen. So. Und das ist jetzt kein gutes Bild, aber es war so ein Schnappschuss. Erst kürzlich entstanden, da ist ein Jugendchor. Das ist also hier das Podium, da ist diese große Bank und da sitzen dann die Brüdergemeinderäte oder einige und von dort wird gepredigt, da oben ist die Orgel und das sind die erwähnten Worte. Der Schaukasten, sehr viel ist immer los dort. Sehr viel. Das ist von der anderen Seite her. Der Betsaal, der also gleich im ersten Jahr gebaut wurde. Könnte schon sein, das weiß ich nicht. Nochmal, das war bei einer solchen Mitgliederversammlung kürzlich. Wir haben ein bisschen kein gutes Foto gehabt, aber Sie entschuldigen, wenn ich es trotzdem zeige. Das ist so typisch, da ist nämlich rechts der Pfarrer Wanner und das ist also der Vorstand, der jetzige Vorstand Pfarrer Wanner und links der Notar Messner, der weltliche Vorstand. Und da wurden also an dieser Schautafel die verschiedenen Zahlen und so weiter genannt über die Finanzlage. Ich glaube, das war dieser Abend. Und das ist jetzt Dekan Rolf Schäffbuch bei einer Hofackertagung. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses ewiglich. Das ist also auf der einen Seite. Prälat Schäffbuch, wie er leibt und lebt. Und das ist die Tafel dort am Landschlösschen. 1691 schon erbaut. Letzter adeliger Bewohner, Ernst Eugen Graf von Görlitz. Hier bitte. Eigentum ging mit der Gründung der Brüdergemeinde auf diese über. Diente dem Gemeindegründer und Vorsteher Gottlieb Wilhelm Hoffmann als Wohnung und Amtssitz. Heute ist es ein Gemeindegasthaus. Das ist also das Landschlösschen oder Landschlosshotel. Und wenn Sie mal ein Fest haben, melden Sie sich dort an, da ist da oben einen wunderbaren Saal, da können Sie also große Familienfeier machen, was Sie brauchen. Wer ist das? Jawohl, Pfarrer Fritz Grünzweig, ein ganz besonders begnadeter Mann, war auch Notar, das war also der geistliche Vorsteher und viele, viele Jahre eben der Pfarrer von Korntal. Vor ungefähr 10 Jahren, nicht ganz 10 Jahren, ist er heimgegangen. Er hat ja viele Bücher geschrieben, war ein überaus fruchtbarer Mann, auch in der Kirche. Er hat eine Kriegsverletzung gehabt, letzten Krieg, und ist darum nicht Auto gefahren, sondern immer mit dem Fahrrad. Das war für ihn zu gefährlich. Ein wirklicher Mann Gottes. Das ist jetzt die Tafel im Eingang von dem alten Friedhof. Ist auch ein schlechtes Bild, aber nur, dass Sie sich ein wenig vorstellen können, dass also die verschiedenen uralten Gräber angedeutet. Es ist ja jetzt unter quasi ein Museum. Dieser Begräbnisgarten wird ja nichts mehr verändert. Das sind also diese Formen dieser Gräber, alle gleich. Gleichen Form, keiner darf höher mehr sein als der andere. Sehr interessant, da durchzugehen, ganz bewegend. Und das ist die Grabplatte von Samuel Hebig, von diesem Missionar in der Heidenwelt. Man möge mir das schlechte Bild entschuldigen, aber ich dachte, ich zeige es trotzdem, weil es eben für mich sehr bewegend war. Und das ist die Auferstehungsfeier auf dem alten Friedhof, besser gesagt Begräbnisgarten. Jedes Jahr an Ostern ist hier eine Feier mit einer Liturgie. Die Hoffnung wird ganz groß geschrieben. Und das ist der Eingang in den jetzigen neuen Friedhof.
Der Tod ist der Sünde soll.
Ja. Und auf der anderen Seite steht ein ähnliches Wort aus Timotheus. Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Ja, das steht dann auf der anderen Seite. Das ist also dieser Friedhof. Das ist, da bin ich oft, ist nämlich ganz in der Nähe von unserer Wohnung. Und auch hier diese Ordnung, diese gleichen Gräber. Es ist sehr bewegend, wenn man da durchgeht. Viele, viele Bibelworte auf den Grabsteinen. Hier zum Beispiel. Ja, Missionarswitwe. Sehen Sie, können Sie sehen, ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringet und eure Frucht bleibe. Ich habe es deshalb genommen, weil es eben so typisch ist für viele solche Gräber. Wort Gottes. Auch hier Konrad Hoffmann, Prälat, Enkel des Gründers der Gemeinde Korntal. Und hier, Herr Jesus, lass uns bei dir sein. Fritz Grünzweig, Pfarrer. Sie haben sich viel von ihm schon gehört. Ja, 89, also jetzt haben wir es ganz klar. Ja, ja, stimmt, du hast recht. Und das ist auch eine Besonderheit. Man hat immer einen weißen Sarg, denn man sagt, die Farbe weiß ist ein Symbol für die Gerechtigkeit Christi. Er ist uns zur Gerechtigkeit gemacht. Und der hier beerdigt ist, so nimmt man an, ist im Herrn entschlafen und dieses rote Kreuz, Symbol für die Farbe des Blutes Jesu. Das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Und so ist eine ganz besondere Liturgie bei der Beerdigung dort benutzt. Und das ist schon ein gewaltiges Zeugnis für die Hoffnung auf die Auferstehung Jesu. Und das ist so ein, ja, im Altenheim ist es, das soll ein Hinweis sein auf das neue Jerusalem. Ein großes Gemälde dort im alten Zentrum. In der Mitte das Kreuz, in der Mitte ist das Lamm. Messner war der Autor dieses Bildes. Hier ist der Hof vom Flattichhaus, da arbeitet auch meine Schwester als Eidlinger Diakonissin. Das sind also sehr viele solche milieugeschädigte Kinder, die da aufgenommen werden, von den Jugendämtern hingesandt. Ja. Das sind also auch Kinder, die da spielen. Das sind wir öfters.
Ja.
So, Einlegner Schwester, wie es eben so ist in diesen Kinderheimen. Das ist im Haus gerade, wo meine Schwester arbeitet. Das ist eine Adventsfeier. Und das ist jetzt auch dort am Flattichhaus. Da hat also meine Schwester, da gab es also ein großes Preisrätsel. Und sie hat tatsächlich den zweiten Preis bekommen. Sie hat die Antworten alle gewusst. Und da ist nun der Posaunenchor aufgetreten an einem Mittwochabend bei schönstem Wetter in diesem Sommer und hat meiner Schwester da schöne Lieder vorgespielt. Es war der Preis, ja. Das war gewaltig, ich sah da auch irgendwo. Da waren halt viele Zaungäste dabei. Das ist der Eugen Meyer, der hier in der Mitte steht. Das ist auch einer vom Brüdergemeinderat. Und dort in der Mitte ist die Frau Laukemann mit ihrem Waldhorn. Das ist mit die Chefin vom Alten Zentrum. Sie war vorher in Stuttgart in der großen Kirche von Konrad Eisler. Das ist also das neue Altenheim, erst ein gutes Jahr alt, Und wenn Sie mal einen ganz besonders schönen Platz im Alter suchen, können Sie sich hier anmelden. Und hier die Johannes-Kollin-Schule. Ja, das ist eben diese Schule für die Größeren. Das Flattighaus ist für die Kleinen. Ich habe ja erzählt von diesen Rettungshäusern für die Größeren und für die Kleinen. Und das ist nun eine der allerschwierigsten Aufgaben, die man sich vorstellen kann. Denn hier sind die Jugendlichen, die nirgends mehr durchgezogen werden können, die also total ausgeflippt sind. Und die werden da erzogen. Eine enorm schwierige Aufgabe. Die Erzieher, die hier arbeiten, das sind also bewundernswerte Leute. Für die soll man Tag und Nacht eigentlich was beten. Sehr schwer da. Nun ein Blick Altenheim. Noch einmal Johannes-Kullin-Schule. Noch so ein Teil dieses Jugendheims. Das heißt ja Wagner-Schule, dieser Teil. Und die Pferde spielen da eine große Rolle, die Ponys. In unserer Straße, wir wohnen ja an der Gartenstraße, da reiten sehr häufig solche Pferde vorbei. Ja. Das gehört zur Therapie dieser Kinder, das Reiten. Das hilft ihnen sehr, ins seelische Gleichgewicht zu kommen. Das ist so eine ganz normale Straße, so wie es heute aussieht. Rechts ist also das Rathaus und das ist also die Hoffmannstraße. Jetzt ist es gleich aus. Sonst einfach überspringen. Ja, und hier noch einmal alles Bild von Korntal, von oben, von der ganzen Gemeinde. Oben ist der Wald. Ne? Wieder nochmal. Kommt uns bekannt vor, das Bild. Jetzt, das ist damit, ja, es kommt ja noch mal eines. Das ist also der Pfarrer Wanner, der hier also mit seiner Frau sich gefunden hat. Er kommt, glaube ich, von Neuenbürg, soviel ich weiß, wo wir heute durchgefahren sind. Ja, ein Bild, das müssen wir doch fast noch sehen. Ja, das ist der Hauseingang zu unserer Wohnung, wo wir jetzt wohnen. Ja, im Mai oder wann das aufgenommen ist. Da links, da hat uns Gott, also das war das Letzte. Vielen Dank für Ihre Geduld. Wenn Sie uns also mal besuchen, dürfen Sie da. Sind Sie da herzlich willkommen. Ja. Gut. Gibt es jetzt noch eine aktuelle Frage zu diesem Thema? Wenn nicht, singen wir vielleicht noch ein Lied. Hat noch jemand?